Und da sind wir wieder an einem erfolgreichen Besuchstag in unserem Lieblingsfreizeitpark. Es ist Brückentag, es ist ein Ferientag, es ist super duper tolles Wetter und es sind Warteschlangen noch und nöcher in diesem Park. Und ich möchte mal einen Shoutout geben an EP-Fan95. Er ist ein Freizeitpark-Fan, vor allem vom Europapark, der Silas. Er hat auch einen YouTube-Kanal, der ist auch hier verlinkt. Er hat mal den Europapark an einem Brückentag besucht. Und es ist unglaublich, wie viele Menschen zu dem Park stürmen, was ich den Leuten aber auch nicht verübeln kann. Das Brückenthema ist ja, oder das Brückentag-Thema ist bei vielen Leuten immer so ein, ja, ein schwieriges Thema, aber da muss man auch viel diskutieren. Ich persönlich sehe es sehr individuell, gerade auch wenn man Kinder hat und schulpflichtig ist, dann sind solche Brückentage natürlich Gold wert. Aber auf der anderen Seite, natürlich fahren alle Leute dann gleichzeitig zu so einem Freizeitpark und dann ist es plötzlich bums voll. Wobei ich immer noch finde, dass der Europapark das an sich noch sehr gut managt, aber auch da frage ich mich, wann kommt denn mal hier ein Kipppunkt? Wann ist hier das Vergnügen vorbei? Und das Thema Andrang, Besuchermanagement, Crowdmanagement, aber auch das Überspringen von Wartezeiten, nämlich durch sogenannte Fastpass oder Quickpass oder Express-Tickets, you name it. Die Dinger haben ja tausend verschiedene Bezeichnungen. Das werden wir hier heute einmal uns genauer anschauen. Deswegen herzlich willkommen zu How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Mein Name ist Stefan Burian, ich bin euer Host und auch ein selbstständiger Berater für Freizeitattraktionen aller Art und aller Größe mit den spezifischen Themen Operations, HR und Guest Experience. Also alles, damit am Ende des Tages deine Mitarbeitenden und deine BesucherInnen ein schönes Erlebnis haben. Und darum geht es heute auch natürlich wie immer bei unseren Folgen hier, auch in der Zusammenarbeit mit dem EAP-Magazin, der Euro Amusement Professional, geht es natürlich darum, ein unvergessliches Erlebnis für euch da draußen zu verschaffen, denn wir wollen uns heute nur um die Probleme kümmern, die es in Freizeitattraktionen gibt, wenn das Management, ich möchte es jetzt nicht auf konkrete Personen irgendwie oder Personengruppen beziehen, aber wenn das Managen von Besuchergruppen nicht mehr möglich wird. Und wir haben wieder zwei Experten, die uns hier heute unter die Arme greifen werden, nämlich Alexander Schulte, der für viele verschiedene Freizeitparks, Freizeitattraktionen und aber auch für ZulieferInnen im Hintergrund gearbeitet hat. Und Miro Gronau, ein Name, den viele Fans wahrscheinlich kennen, aber auch viele Professionals, die gerade in Deutschland unterwegs sind, auch in Europa unterwegs sind, werden Miro kennen. Er hat jahrelang für den Europapark gearbeitet und hat dort der Geschäftsführung auch zugearbeitet und hat den Park maßgeblich geformt. Und beide werden uns gleich ein bisschen was über das Thema Ticketing erzählen. Ich möchte aber nochmal kurz einen Auszug geben von einem Instagram-Reel, der mir die letzten Tage mal über die Wege gelaufen ist oder durch meinen Algorithmus mal reingespült wurde. Und zwar kennt ihr sicherlich diese ganzen Disney-Adults, die Disney-Fans erwachsenerweise, die Freizeitparks dort drüben besuchen, in einem Maße, wo man vielleicht hinterfragen kann, ist das denn noch gesund, wie das da passiert. Ohne den Leuten wirklich was zu wollen, es sind ja auch nur Fans am Ende des Tages. Aber es nimmt halt gerade in Orlando unglaublich krasse Züge an, meiner Meinung nach. Und Orlando ist für mich sowieso, gerade bei Disney, ein Dorn im Auge. Denn ich finde hier gerade, was so das Thema Kapazitäten angeht und auch vor allem das Thema Pricing angeht, da ist aber der See schon lange gekippt und trotzdem springen die Leute noch immer munter in den eutrophierten See rein und kommen dann mit großen Schulden und der kaputten Mental Health danach irgendwie raus. Und es gibt halt auch solche Disney Travel Planner und da gibt es zum Beispiel eine, die hat dann so ein Reel gemacht, worum es darum geht, how to wait no lines at Magic Kingdom. Und der Morgen startet dann mit ganz früh, wo nämlich dann der Tag geplant geplant wird. Die Leute stehen dann schon irgendwo in einem Disney-Hotel dann um 4.45 Uhr morgens auf, damit man halt dann schon mal spätestens anderthalb Stunden vor Parköffnung am Park ist. Dann wird morgens noch ein bisschen geworkoutet und ein bisschen fertig gemacht. Um 6.30 Uhr werden dann die Jungs geweckt. Dann wird dann um Punkt 7 Uhr natürlich dann Genie Plus gebucht, weil das ist ja auch so ein Thema mit diesen ganzen digitalen Lösungen jetzt da drüben in Orlando, dass man da auch morgens tatsächlich früh aufstehen muss und dann wild Knöpfe drücken. Dann fährt man rüber zum Park, dann läuft man irgendwie so ein Weg entlang, dann ist man 7.30 Uhr bei den Securities, um 7.45 Uhr öffnet der Park dann tatsächlich. Dann wird sich nach Rope Drop, wie man das immer so schön sagt, also nachdem die Tore geöffnet sind, wird sich sofort angestellt für die Seven Dwarfs Mine Train, das um 8.15 Uhr öffnet. Um 9 Uhr geht man dann zur Haunted Mansion, weil man dann noch keine Q-Line hat. Dann geht man zu Big Thunder Mountain, 9.30 Uhr, weil man da weniger als 15 Minuten wartet. Dann geht man ins Adventureland und fährt dann Pirates of the Caribbean mit 10 bis 15 Minuten Wartezeit. Um 10.55 Uhr wird dann der erste Genie Plus bei der Jungle Cruise dann benutzt. Um 11.15 Uhr wird es dann zum Enchanted Tiki Room gegangen. Dort ist nämlich dann die Show. Dann haut man sich so einen Ice Cream Shake rein und um mittags geht es dann zu It's a Small World, weil es da aktuell noch keine Wartezeiten gibt. Dann geht man zurück zur Tomorrowland und dort wird dann die Individual Lighting Lane genutzt um 12.45 Uhr bei Tron, damit man nicht so lange warten muss, beziehungsweise gar nicht warten muss. Dann sich einen Burger geschnappt, dann geht man noch in dieses eine Café. Um 2.20 Uhr nachmittags wird dann der zweite Genie Plus mit Lightning Lane dann bei Space Mountain benutzt, dann geht man nochmal eine Lightning Lane, boah, also Leute, ich bin jetzt schon außer Puste, allein nur beim Vorlesen könnte ich jetzt schon ausrasten und mir denken, warum muss ich denn das so krass und dolle planen? Weil das Kapazitätenmanagement meiner Meinung nach da vollkommen für den Eimer ist. Und darüber werden wir uns heute auch unter anderem unterhalten, denn Besucher- und Crowdmanagement ist ja im Endeffekt das, was uns am Ende des Tages, gerade im Operativen, vielleicht auch als Bumerang wieder zurückgeschnallt oder geworfen werden kann. Denn wir in der Operation sind ja dafür zuständig, dass die Kapazitäten eingehalten werden, dass wir also eine hohe Efficiency haben bei unseren Attraktionen, dass die Auslastung so hoch wie möglich ist, wenig Downtime, wenig Wartezeit und die Leute halt auch schnell wieder im Park sind. Aber es muss natürlich auch so eine gute Mischung sein, dass die Leute sich auf den Wegen befinden, aber auch auf den Rides. Und eine Sache, die mir immer wieder in den Kopf gekommen ist, und ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe mal, da ging es darum, dass Leute, also BesucherInnen, die in einem Fahrgeschäft warten, geben kein Geld aus. Warum? Weil die dort nicht konsumieren. Und wir möchten natürlich auch, dass unsere BesucherInnen bei uns konsumieren, dass sie was zu essen und was zu trinken holen, Merchandise, ein Foto kaufen, irgendeinen Schnickschnack, den es gerade gibt, der schön ist oder für die Kinder irgendwie ganz fein ist. Und das kriegen wir aber nur zustande, wenn die Wartezeiten human sind. Human im Sinne von nicht 6 Stunden warten für die welthöchste Achterbahn der Welt, die man, wie gesagt, 6 Stunden sich einfach anschaut. Ich erinnere mich noch schön an die Berichterstattungen von Millennium Force, King Dakar, Top Thrill Dragster, was die Leute da nicht alles angestanden haben. Und naja, ich rede mich hier in Rage. Ich würde sagen, erstmal noch ein Dankeschön an das EAP-Magazin für diese tolle Kooperation und für dieses wunderbare Thema. Und wir hüpfen in unser erstes Interview einmal rein. Kipppunkte beim Thema Erlebnis sind ja nicht nur grundlegende Dinge, wie wir das in der vorherigen Folge schon besprochen haben, mit Masterplanning, Dinge, die tief verwurzelt sind in unseren Freizeitattraktionen, sondern es geht ja auch um operative, tagesbedingte Themen und auch Themen, die sich erst ergeben, wenn wir eine Freizeitattraktion eröffnet haben oder auch halt betreiben. Und da kommt es spätestens ab dem Punkt, wo die Leute uns besuchen, nämlich an der Eingangskasse, vielleicht auch zu nächsten Herausforderungen, zu Kipppunkten. Und da haben wir heute jemanden hier, der verschiedene Seiten zum Thema Front of House schon bespielt hat. Ich darf begrüßen Alex Schulte. Hi.
Hi Stefan. Danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, danke, dass du da bist und schön, dass wir heute mal nicht über den 25-jährigen Geburtstag eines Freizeitparks in Bottrop-Kirchhellen sprechen. Das haben wir nämlich auch schon getan, fällt mir gerade ein.
Das stimmt, ja.
Sondern wir haben jetzt was ganz anderes vor und zwar wollen wir heute das Thema Ticketing uns ein bisschen genauer anschauen und auch Gästesteuerung. Und bevor wir darauf eingehen, würde ich erstmal sagen, Alex, warum bist du denn da eigentlich der perfekte Gesprächspartner dafür?
Warum ich der perfekte Gesprächspartner dafür bin? Gut, du hast mich gefragt, deswegen denke ich mir, ich bin ein guter Gesprächspartner dafür. Warum bin ich ein guter Gesprächspartner dafür? Also, wie du schon in der Einleitung gesagt hast, ich habe sowohl die E-Commerce-Ticketing-Erfahrung im Hintergrund, da ich vorher auch bei einem E-Commerce-Dienstleister gearbeitet habe, der ausschließlich Freizeitbetriebe als Kunden hatte, und habe halt auch eine ganz starke operative Sicht, zum einen durch meine vorherigen Tätigkeiten, bevor ich bei dem E-Commerce-Dienstleister war, durch Moviepark Karls und jetzt halt im Fort Fun, durch die operative Leitung der Abteilung. Denke ich mal, dass ich da ein ganz guter Gesprächspartner bin, wenn es darum geht, wie schlecht ein Besuchererlebnis sein kann oder wie gut ein Besuchererlebnis sein kann, wenn man etwas verändert im Front of House, also im Main Gate Bereich, in der Besuchersteuerung im Park vielleicht selber auch oder halt auch in der Ansprache vor dem Besuch und nach dem Besuch, wenn man weiß, ich komme morgen in euren Freizeitpark.
Und da wir ja beide auch eine recht starke Fanbase, nicht, also wir haben keine Fanbase, also wäre schön, wenn wir eine Fanbase haben, aber einen Fan-Hintergrund eher haben, das wollte ich eigentlich sagen. Möchte ich dich doch mal ganz persönlich fragen, hast du selber schon mal solche Kipppunkte erlebt, wo du sagst, oh, in einem Freizeitpark, das war jetzt zu viel oder das hat mein Erlebnis total ruiniert? Obwohl das eigentlich gar nicht die Intention war vom Park?
Das hat noch nicht mal was mit einem Fan-Moment, glaube ich, zu tun. Das habe ich tatsächlich so richtig erlebt. Nicht zu meiner aktiven Zeit, wo ich wirklich viele Freizeitparks als Fan besucht habe, sondern tatsächlich letztes Jahr, vorletztes Jahr irgendwann, als ich einen großen deutschen Freizeitpark besucht habe, wo man eigentlich davon ausgeht, im Jahr 2023 muss das gewesen sein. Es kann auch 2022 gewesen sein, ich bin mir gerade nicht so sicher, wo es einfach darum ging, nach dem Besuch mal eben schnell ein Parkplatzticket zu kaufen, wo man sich dachte, gut, sollte in der heutigen Zeit von Apps oder mobilen Devices, die ich ja die ganze Zeit mit habe, relativ einfach zu buchen sein, wenn ich den Park verlasse. Ich werde jetzt nicht zu diesem Ticketautomaten gehen oder mich an der Infokasse anstellen, sondern ich gehe noch mal in den Shop von dem Freizeitpark und will mal eben ein Parkplatzticket kaufen. Das sollte ja eigentlich schnell vonstatten gehen. Das hat halt vorne und hinten überhaupt nicht funktioniert. Und das sogar bei einem recht großen Freizeitpark, wo ich mir dachte, das ist jetzt aber echt übel. Das war jetzt nicht, das hat nicht meinen Tag ruiniert. Das hat aber in dem Moment meine Abreise etwas stressiger gemacht, weil ich musste mich in diesem Ticketshop, um ein Parkplatzticket zu kaufen, erst registrieren. Dann muss man die Registrierung bestätigen. Dann musste ich zurück in den Shop. Dann haben meine Anmeldedaten wieder nicht gepasst, was auch an mir liegen kann. Aber da sind wir schon eigentlich, glaube ich, sehr tief im Thema drin, weil da genau darum geht's. Ich möchte ein Bedürfnis schnell erledigen und das möglichst über einen Kontaktpunkt, wo ich nicht viel Zeit rein investieren muss. Ich wollte nur ein Parkplatzticket kaufen. Was habe ich gemacht im Endeffekt? Im Endeffekt habe ich dann doch mich am Ticketautomaten angestellt, obwohl ich es hätte gut übers Handy erledigen können, wenn die Buchungswege gestimmt hätten.
Ja.
Es hat nicht mein Besuch im Endeffekt komplett nach hinten ruiniert, aber ich war schon sehr erstaunt, dass so ein großer Park das nicht besser hinkriegt, um mir jetzt ein Parkplatzticket zu verkaufen online.
Und das ist ja schon eigentlich auch fast, könnte man sagen, jetzt schon vorgegriffen, die Aussage eigentlich dieser Folge, dass es heutzutage gerade in dem Bereich immer noch ganz viele Baustellen gibt. Also es ist ja, wie du schon sagst, man denkt so, ja, ich buche das mal eben mit der App und dann sagen die nachher, nee, nee, Sie müssen das im Shop kaufen, weil wir haben auch keine Ticketautomaten. Dann denkst du so, hä, aber ich bin ja eigentlich mit meinem Besuch jetzt gerade hier fertig. Ich möchte jetzt dort eigentlich gerade am Ende, das ist ja wie im Restaurant, ne? Du hast ein gutes Menü gehabt, du hast lecker gegessen und wartest aber dann eine halbe oder dreiviertel Stunde auf die Rechnung. Das ist, finde ich, wie du schon sagtest, das kann vielleicht nicht den ganzen Erlebnis, das ganze Erlebnis ruinieren, aber das lässt so einen richtig faden Beigeschmack.
Ja, also das ist ein ganz guter Vergleich. Vielleicht auch ein bisschen mein Eigenverschulden, weil eigentlich bucht man ja auch ein Parkplatzticket, vielleicht als ich das Ticket schon gebucht habe oder ich hätte mich zumindest mal morgens schon darum kümmern können. Klar, war jetzt nicht optimal, dass ich mich erst kurz vor Abreise um das Parkplatzticket bemüht habe. Aber ich bin halt so naiv an die Sache rangegangen und habe gesagt, ich habe das mal irgendwo im Shop gesehen. Wenn wir gleich rausgehen, kaufe ich das eben noch. Und dann, das zeigt ja auch dann schon, dass vorgelagert das Problem schon bestand, dass mir ja gar nicht beim Ticketkauf während des Prozesses schon das Parkplatzticket mit angeboten wurde, weil sonst hätte ich es ja schon getan. Das ist so, ne, Customer Journey wird gerne benutzt, das Wort, ist mittlerweile auch schon so ein bisschen abgedroschen, aber das passt da ganz gut, weil hätte die Customer Journey in dem Moment schon gestimmt, wo ich das Eingangsticket gekauft habe für den Freizeitpark, hätte da schon mein Parkplatz buchen können und möglicherweise sogar mein Mittagsmenü schon vorbestellen können, wäre ich gar nicht erst auf die Idee gekommen, das so zu verpennen.
Ich meine, Customer Journey ist jetzt vielleicht nicht so ein abgegriffenes Wort wie immersiv, aber Customer Journey ist ja, glaube ich, im Endeffekt das, wo wir uns jetzt entlanghangeln. Aber lass uns doch mal am Anfang nochmal aufgreifen, weil die Customer Journey beginnt ja tatsächlich beim Buchen selbst. Wo siehst du da die größten Schwachstellen oder wo siehst du da Kipppunkte, die vor allem dann auch dazu führen können, dass vielleicht Besucher sogar sagen, ich fahre da gar nicht erst mehr hin?
Also aus eigener Erfahrung, wenn man schon auf der Webseite sieht, das hatte ich vor 2, 3 Jahren den Effekt, da, es war ein kleiner deutscher Freizeitpark, da habe ich aufgerufen, die Seite, wollte ein Ticket buchen und da stand in ganz rot, in Warnschrift schon auf der Startseite, Online-Tickets haben keinen Vorrang. Da dachte ich mir so, okay, das hört sich willkommen an. Da freut sich jemand auf
Oha.
meinen Besuch. Das geht eigentlich schon los in der Kommunikation auf der Webseite oder wenn ich mich über den Besuch informiere. Wie einfach komme ich an mein Ticket ran und wie viele Hürden werden mir tatsächlich im Kaufprozess gelegt? Beginnt schon mit Portalen, die es immer noch gibt. Ich gehe auf eine Parkwebseite, will ein Ticket kaufen und ich muss mich erst registrieren. Warum? Ich muss Postleitzahl, Straße, Geburtsdatum, Schuhgröße, Lieblingsfarbe angeben im Buchungsprozess. Warum? Es verschickt kein Freizeitpark, verschickt heutzutage mehr, das behaupte ich jetzt einfach mal, noch postalisch irgendwelche Newsletter oder Willkommensschreiben im Nachgang oder Bewertungsanfragen im Nachgang. Warum muss ich so viel ausfüllen, um überhaupt an mein Ticket zu kommen? Oder warum muss ich ein Benutzerkonto anlegen, um das Ticket zu kaufen? Da geht es einfach schon los.
Man spricht ja hier mal dann von niedrigschwelligen Angeboten, aber das klingt ja jetzt nach einer ziemlich hochgelegten Schwelle, über die ja erstmal klettern muss.
Ja.
Ist das ein deutsches Phänomen deiner Meinung nach oder siehst du, das ist eher so ein allgemeines Verständnisproblem zum Thema Online-Ticketing?
Das ist tatsächlich, also man bricht es gerne nur auf Deutschland runter, weil man ja, gerade wenn man so E-Commerce betrachtet, glaubt man ja nur, Deutschland steckt noch in den Kinderschuhen und es ist noch nicht so ganz angekommen, aber auch in ausländischen Freizeitparks, wenn man die besuchen möchte und sich vorab über den Besuch informieren möchte und ein Ticket kaufen möchte. Da begegnet einem das auch. Ganz, ganz gruselige Ticketshop-Lösungen, wo man eigentlich, A, kannst du es gar nicht am Handy erledigen, sondern musst tatsächlich an den Desktop-PC gehen, um noch dafür ein Ticket kaufen zu können, weil es einfach nicht optimal fürs Mobile-Device ausgelegt ist. Oder die Buchungsschritte sind einfach so klein dargestellt, dass du es gar nicht hinkriegst. Also das ist tatsächlich würde ich noch behaupten, ein europäisches Problem. Also in Amerika ganz und gar nicht. Wenn ich da ich war das letzte Mal vor 4 Jahren in Florida. Da ist mir das nicht begegnet, dass es mir schwer gemacht wurde, ein Ticket zu kaufen oder Upsells überhaupt durchzuführen. Die waren komplett darauf ausgelegt.
Also die sind dann, zumindest was das angeht, dann doch ein Schrittchen weiter. Aber ich finde es gut, dass du gerade Amerika erwähnst, weil ich bin so ein bisschen zähneknirschend immer, wenn ich Richtung Orlando schaue an meinem Handy unterwegs, weil die Ticket- und Preisstrukturen sind ja alles andere als durchsichtig, beziehungsweise wenn man da gerade jetzt Disney World sich mal genauer anschaut, gibt es ja da auch unglaublich viele Hürden, vor allem erstmal den Preis. Und dann reden wir hier noch von, du kannst ja ohne Mobilgerät und App und Genie Plus und was es da nicht alles gibt, den Park ja gar nicht mehr besuchen. Also das wäre, ohne jetzt tatsächlich das alles genutzt zu haben, mein persönlicher Kipppunkt. Würdest du das anders sehen oder sagst du auch, das ist einfach ein zu hoher Einsatz an Technologie, gerade wenn es um die Besuchersteuerung angeht?
Ich finde, dass die Preise nicht mehr ganz durchsichtig sind, ist tatsächlich so eine deutsche Einstellung, weil wir es einfach über Jahre, ja,
Danke.
das ist typisch deutsch. Das ist
Ja,
die
ist das
Leute
so?
wollen einen statischen Preis haben, egal ob ich den jetzt an der Ticketkasse kaufe oder vorab online. Das ist irgendwie so eine deutsche Gewohnheit. Dass ein Freizeitpark muss jeden Tag aufhaben. Das ist auch noch so bei vielen Besuchern noch so gefühlt drin. Da bin ich nicht bei dir. Also ich sage dynamische Preise, nicht ganz durchsichtige Preise, sondern Preise nach Auslastung und zu erwartenden Besucherzahlen völlig okay. Das ist so der Markt, das gibt er her, das haben uns die Airlines und Hotels vorgemacht. Das finde ich in der
Voll, ja.
Freizeitbranche völlig okay. Wo ich total genervt bin, wo ich dir auch recht gebe, ist bei diesen ganzen Genie Plus, Fastpass Plus Systeme, die man nicht versteht. Also es ist wirklich mittlerweile, gerade bei Disney, bei Universal ist es mir noch nicht so aufgefallen, bei Disney ist es aber so undurchsichtig zum Teil geworden, auch in welchem Disney-Park du unterwegs bist, ob jetzt in Paris, Orlando, Anaheim oder sonst wo, welches System wird denn da jetzt überhaupt genutzt und was muss ich kaufen, Und was erhalte ich dafür? Erhalte ich 50% Wartezeitreduzierung oder erhalte ich einen sofortigen Zugang? Und das wird bei Disney auch sehr penetrant im Upsell angeboten. Da hört für mich auch das Besuchererlebnis etwas auf. Ich bin Freund von Upsells in Ticketshops während des Kaufprozesses oder auch im Park während des Kaufprozesses. Aber das ist da tatsächlich etwas viel, den Gedanken anteilig.
Also ich möchte auch nur vorwegnehmen, du hast das andere böse Wort mit D gerade gesagt, Dynamic Pricing. Das ist ja auch,
Ja.
also heute ist Buzzword-Bingo, ja gesagt.
Ja.
Aber da bin ich vollkommen bei dir. Es ist ja klassisches Yield Management. Das ist ja, wie du schon sagst, Hotels und gerade die Airlines machen das schon seit gefühlt Tausenden von Jahren, dass wir jetzt in der Freizeitparkbranche damit anfangen. Ist schon längst überfällig. Das sehe ich genauso. Das hat ja eigentlich auch nur für beide Seiten eigentlich einen Vorteil. Aber das meinte ich mit diesen versteckten Kosten eher, dass du halt eigentlich ja kein vollständiges Erlebnis hast, wenn du nicht tatsächlich von vorne ab dich erstmal A informierst, also deine eigene Zeit einsetzt, um zu verstehen, was brauche ich eigentlich alles, damit ich, weil ich weiß, ich fahre nach Disney World oder in einen anderen großen überregional ist schon Quatsch, über international einen multinationalen Park besuche, der immer bumsvoll ist. Und ich muss auf jeden Fall mich mit so einem Warteschlangenmanagementsystem irgendwie auseinandersetzen. Und das sind die Kosten, die ich ja, ich sag mal, als klassischer Individualbesucher erstmal ja gar nicht mit einrechne.
Also da, das finde ich auch negativ. Also das, da bin ich eher auch vielleicht zu klassisch oder vielleicht schon zu alt. Ich möchte mich damit eigentlich auch nicht vorher beschäftigen. Ich finde, man sollte es aber trotzdem optional anbieten, aber nicht mit der Brechstange, ne? Da sind wir wieder bei dem Negativen. Biete ich das System mit der Brechstange an? Das heißt, ich mache es zum Teil sogar Pflicht, dass ich es habe, um überhaupt irgendwo reinzukommen. Da bin ich ein Freund von so einer soften Variante, wo man einfach sagt, ich kann mir einen einmaligen Zugang ganz schnell irgendwo selber eben kaufen, wenn ich sehe, die Wartezeit ist 120 Minuten. Aber ich muss mir jetzt nicht den ganzen Tag vorab in einen Park planen und sagen, dann will ich Mittagessen, dann möchte ich die Attraktion besuchen und dann möchte ich die Attraktion besuchen. Dann hängt da ein Preisschild dran von $45. Und dann habe ich aber die Sicherheit, ich kriege um 12:30 Uhr mein Mittagessen. Ich kann um 13:15 Uhr Pirates fahren und um 15 Uhr Space Mountain. Davon bin ich kein Freund. Also wenn, dann sollte man die Spontanität auch bei einem Familienausflug noch haben und sagen können, ich kaufe sowas optional, weil ich gerade einfach Bock drauf habe, ohne anstehen, das jetzt mit meinem Kind zu fahren, was eh gerade schlecht drauf ist und schon den ganzen Tag quengelt. Da will ich nur 2 Minuten warten und nicht 45 Minuten. Dann sollte es aber ein einmaliger Upsell für diese Attraktion sein.
Jetzt hast du gerade schon so ein paar Reaktionen angesprochen, die dann passieren können, wenn man da zum Beispiel jetzt junge Menschen mit sich hat, die natürlich dann auch ungeduldig werden oder Leute, die vielleicht verwirrt sind. Was würdest du sagen, wie reagieren denn so Leute, die dann wirklich diesen Kipppunkt dann erleben, wenn die sagen, die sind einfach, ja, die haben, mussten sich von vornherein mit irgendwas auseinandersetzen, dann klappt es vor Ort nicht und dann müssen die sogar noch zusätzlich Geld ausgeben, damit nachher ein vorab geplantes Erlebnis, was ja eigentlich schon so auf dem Reißbrett vollkommen fertig ist, aber gar nicht genießen können, weil gewisse, ja, Situationen einfach dazu geführt haben, zum Beispiel eine Kapazität, die einfach nicht eingehalten wird oder vielleicht
Das
sogar gesprengt wird.
ist klassische Frustration bei dem Besucher, auch vielleicht bei einer älteren Klientel, Besuchergruppe, die sich einfach mobil oder vorher einfach nicht mit dem Besuch auseinandergesetzt hat. Das beginnt mit einer Frustration während des Besuches, dass ich das jetzt nicht, das, was ich eigentlich tun wollte, erhalte ich nicht. Also bin ich erstmal frustriert. Und darauf beziehe ich natürlich auch vielleicht in einer späteren Bewertung den gesamten Park, obwohl der gesamte Park vielleicht überhaupt nichts dafür kann. Was kann das Restaurant dafür oder die Attraktion dafür, dass ich 2 Stunden vorher eine Attraktion nicht besuchen konnte, weil ich dafür einen anderen Pass brauche? Ich habe aber von Grund auf dann eine negativere Einstellung in der Gesamtbewertung des Erlebnisses. Ist das verständlich, wie ich das meine?
Man hat miese Laune, Punkt.
Punkt. Du hast miese Laune und lässt deine Frustration in späteren Bewertungen einfach an dem gesamten Park aus. Weil dann interessiert es dich auch nicht mehr. Vielleicht fandest du die Show, die du danach gesehen hast, ja doch ganz toll. Oder fandest die Attraktion, die du ohne einen Fastpass besuchen könntest, auch super. Aber das vergisst du eigentlich, weil in der späteren Bewertung, wenn dich einer fragt, wie war es denn, erzählst du nur, dass dich das frustriert hat und dass du deswegen da nicht mehr hinfährst. Das ist so dieser klassische Effekt bei Besuchern, die kommen und sehen, eine Attraktion ist geschlossen. Plötzlich sind sie nur da wegen dieser Attraktion. Ich bin nur gekommen, ich bin jetzt 2 Stunden gefahren, weil ich diese Attraktion fahren wollte. Das ist so der Effekt. Ich muss gestehen, dass ich jetzt im operativen wirklich ein negatives Besuchergespräch deswegen hatte ich wirklich noch nicht. Also man erwartet das tatsächlich immer, dass die Leute das als zu negativ empfinden und sich darüber beschweren. Aber jetzt operativ gesehen, jetzt die ersten Öffnungsmonate in diesem Jahr, ich hatte nicht ein negatives Gespräch mit einem Besucher. Man muss natürlich auch aufpassen bei Dynamic Pricing. Du kannst Dynamic Pricing auf verschiedenen Stufen fahren. Also wir im Fort Fun machen das zum Beispiel so, du hast einmal das Dynamic Pricing nach Auslastung und zu erwartenden Besucherzahlen im Vorfeld im Onlineshop, aber du hast einen Kassenpreis, der feststeht zum Beispiel. Dieser Kassenpreis variiert nie. Dieser Kassenpreis ist der höchste Preis, den du bezahlen kannst, weil du am kurzfristigsten buchst. Das haben wir aber auf der Webseite auch zum Glück ganz gut erklärt. Das heißt, wenn du bei uns in den Onlineshop gehst, siehst du die dynamischen Preise, die für jeden Tag unterschiedlich sein können oder auch nicht, je nachdem, wie die Auslastung ist. Und wenn du dich aber nur nach Öffnungszeiten und Preisen informieren möchtest, landest du auf einer Seite, wo du halt die Kassenpreise siehst. Mit dem Hinweis aber ganz klar, wenn du Geld sparen willst, kauf dein Ticket vorher. Und richtig negativ, dass jemand hier tagsüber an der Kasse stand und sagt, ich habe online aber andere Preise gesehen. Ja, das kommt vor, dass gesagt wird, online stand ein anderer Preis. Aber wenn man dann tatsächlich sagt, ja, das sind die Online-Preise, wenn sie sich vorab für den Besuch entscheiden, für heute können sie online kein Ticket mehr kaufen. Und unser Kassenpreis ist anders, weil sie sich kurzfristig entscheiden, hier hinzukommen. Dann war das hat nie ein großes Gespräch gegeben, tatsächlich.
Wahnsinn. Also ich finde auch irgendwie so, Walk-ups sind ja auch heutzutage, gerade bei Freizeitparks, eher die Seltenheit. Und ich habe heute, glaube ich, noch gelesen, irgendwie, dass sogar der Kettler Hof seine Tageskassen jetzt abschafft und jetzt nur noch Online-Vorbuchungen macht. Was natürlich eine Sache definitiv reduziert, falls ihr jemanden da draußen den Instagram-Kanal folgen sollte. Regelmäßig wird dort gepostet, kommt nicht mehr, wir sind voll. Also das kann man dadurch wirklich
Oder
nahezu verhindern.
wie der Aquapark in Oberhausen, der postet sowas auch ganz gerne im Sommer mal. Bitte,
Oh.
bitte, bitte reist nicht mehr an, unsere Kassen sind voll. Also das muss in der heutigen Zeit wirklich gar nicht mehr sein. Ne? Also das ist so ein Reibungspunkt, wo ich mich drüber aufrege, wenn ich immer noch Betreiber sehe, die sowas posten müssen.
Wenn man das einfach mal übergeht und übersieht, was jetzt gerade gesagt, die Familie, die hin anreist und im Radio hört, dreht um. Was meinst du, was kann es da noch für Kipppunkte geben? Wenn man gerade das Thema Kapazitätsmanagement durch das Ticketing vernachlässigt oder gar, wenn man sich eine absurd hohe Zahl überlegt, Orlando, und die Parks so bumsvoll macht, dass man einfach ja nur noch in Schlangen steht.
Also darf ich das aus Betreibersicht tatsächlich beantworten? Was
Wie du möchtest.
ein negatives erlebt? Also das Negativste, was dir natürlich aus operativer Sicht geschehen kann, ist, dass du den Tag, du hast kein Dynamic Pricing, du hast keine Besuchermanagementsteuerung im Vorfeld, du hast den Tag als Betreiber völlig falsch eingeschätzt und du hast in der Personalplanung den Park geplant auf ein niedriges Besucherniveau. Das heißt, vielleicht gehen sogar zum Teil einige Fahrgeschäfte in den Wechselbetrieb. Zum Teil hast du Fahrgeschäfte, wo du Zwei-Mann-Operator hast, bist aber runtergegangen auf einen Operator, weil du nicht viele Besucherzahlen erwartest. Und du nutzt diese Technologie nicht und du wirst von einer Besuchermasse überrascht, weil du den Feiertag in den Niederlanden vergessen hast. Oder du hast vergessen, dass das benachbarte Bundesland noch einen Tag vorher Ferien hat oder einen beweglichen Ferientag hat in der Schule. Und das ist, glaube ich, Worst Case und das Negativste, was dir passieren kann. Dann finde ich da aber auch die Brücke zum negativen Besuchererlebnis, wo das Erlebnis kippt, ist dann, wenn du einer dieser Besucher bist und du bist Holländer oder bist Niedersachse und hast 2 Tage eher Ferien als die in Nordrhein-Westfalen, kommst hier an und der Park ist geplant auf Faktor X an Besucherzahlen und das wird aber ums 200% hier gesteigert. Und dann kippt die Stimmung im gesamten Park. Dann hast du Wartezeiten jenseits der Stunde, dann hast du an den F&B-Outlets die Warteschlangen, dann hast du am Einlassmanagement schon ein Problem, weil wenn du keine automatischen Drehkreuze hast, sondern arbeitest mit Handscannern und du hast da nur 2 Leute hingestellt, statt 6, wie eigentlich sein müsste an dem Tag, kippt natürlich auch das Besuchererlebnis an der Stelle schon. Bei der Anreise auf dem Parkplatz an der Kasse, beim Einlass.
Ich finde, jetzt haben wir die Customer Journey eigentlich von A bis Z einmal ganz gut durch. Also es ist zu voll oder die Leute kommen gar nicht erst an, weil die Anreise schon so per Radio abgesagt wird. Wir sind im Park, wir haben
Ja.
Queue- und Fastpass-Systeme, die irgendwie nerven. Dann haben wir aber am Ende auch noch das Problem mit dem Parkplatzticket. Eine Sache, die ich vielleicht noch mir gerade einfällt, ansprechen wollen würde, zum Thema Kapazitäten und Warteschlangen, was, glaube ich, oft vernachlässigt wird oder beziehungsweise, wie soll ich sagen, es gibt den Mythos, wenn ich weniger Besucher in meinen Freizeitpark lasse, verdiene ich weniger Geld. Du schüttelst den Kopf. Warum?
Nee, also zusammengefasst, also nochmal kurz, du hast gesagt, je weniger ich Besucher im Park habe, umso weniger Geld geben die Leute auch aus.
So kann man das auch umsetzen. Also
Okay.
hätte ich jetzt, ich sag mal, 2000 Leute pro Tag und der Park ist, wie du gerade gesagt hast, überall am besten. Oder ich habe einen Tag, wo ich 1500 Leute vielleicht habe. Die 2000 Leute am Tag, die geben deutlich viel mehr Geld aus.
Ja.
Ich bin viel reicher mit den 2000 Leuten als mit den 1500 Leuten.
Du wirst an solchen Tagen weniger auf in deinen F&B-Outlets oder Restaurants Leute haben, die ihr eigenes geschmiertes Butterbrot auspacken oder mit den Bollerwagen bis oben hingepackt, weil sie alles von zu Hause mitgenommen haben, einfach weil sie relativ schnell ihr Bedürfnis auch im Park erledigen können. Unabhängig jetzt mal, ob ich mit dem Preis einverstanden bin, was ich dafür zahle oder nicht. Aber mein Kind möchte jetzt ein Eis. Oder ich als Familienvater, ich möchte jetzt zu Mittag, möchte ich doch einen Radler trinken. Ich kaufe dieses Radler oder ich kaufe dieses Eis dann, wenn ich sehe, ich muss mich dafür nicht 20, 30 Minuten anstehen oder die Prozesse stimmen einfach in dem F&B-Outlet. Das heißt, ich habe jetzt Durst auf einen Radler, mein Kind möchte jetzt einen Kakao haben, meine Frau möchte jetzt einen Kaffee haben. Ich erhalte das sofort, was ich haben möchte, ohne mich großartig anzustellen. Und dementsprechend sind meiner Meinung nach oder von den Erfahrungen her die Impulskäufe an dem Tag deutlich höher, anstelle auf voller Kapazität alles abzuarbeiten, was vor mir steht. Weil einfach viel mehr Leute sich dafür entscheiden, dann doch dieses Produkt noch zu kaufen, weil einfach auch das gesamte Besuchererlebnis, die Stimmung ist nicht gekippt, sondern die Stimmung ist gut. Das heißt, ich bin dem Paar, der Tag gefällt mir, ich bin glücklich, happy, happy wife, happy life, alles ist gut. Ich gebe dann, es ist mein Empfinden oder auch von dem, was ich an Umsätzen zum Teil sehe, würde ich behaupten, dass das dann den Umsatz natürlich steigert, der jeweiligen Outlets. Man muss natürlich unterscheiden, was jetzt. Natürlich ein Fastpass-Verkauf oder ein Upsell im Bereich, du kannst die Warteschlange hier skippen, wenn du jetzt 5 € per PayPal bezahlst. Das hast du natürlich dann nicht. Aber du hast dann natürlich mehr Umsatz einfach bei den Spontankäufen. Auch das geht im Shop, bei Merchandising genauso. Ich würde niemals Merchandising von einem Park kaufen an einem Tag, wo es völlig überfüllt war und ich eh nur von den 12 Attraktionen 4 geschafft habe. Warum soll ich mir dann Merch kaufen? Ich bin ja nicht begeistert.
Ja, voll. Ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat. Ich habe das auch irgendwo mal gelesen. Eigentlich der cleverste Spruch, und zwar, wartende Leute in einem Fahrgeschäft geben kein Geld aus.
Ja, das kommt noch zusätzlich dazu, wenn ich ein schlechtes Besuchermanagement habe und ich kann die Kapazität nicht anpassen, sondern es stehen einfach, ich sage jetzt einfach mal, zwischen 300 und 800 Leute in einer Warteschlange, wenn ich eine große Attraktion habe. Gut, das ist jetzt 800 ist jetzt sehr hochgegriffen, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Das ist natürlich Publikum, was mir in dem Moment im Park fehlt, was ich mal entspannt hinsetzen kann und einen Kaffee trinken kann.
Ihr ja super gut sehen könnt, sind die Problematiken, die Fragen, die wir uns gerade beim Ticketing natürlich stellen, unglaublich komplex. Denn gerade das Thema Dynamic Pricing, was super wichtig geworden ist und was ihr immer mal wieder auch wahrscheinlich in den kommenden Folgen noch hören werdet oder vielleicht sogar im nächsten Gespräch, es ist so super wichtig, dass wir dieses Dynamic Pricing haben. Das nennt sich Yield Management und wird im Tourismus schon seit Hunderten von Jahren gemacht. Ja, seitdem es eigentlich Airlines gibt, wird es das gemacht, damit man halt die Auslastung so hoch wie möglich bekommt. Denn auch das ist ja ganz interessant, die touristischen Dienstleistungen, die wir anbieten, die sind sofort im Verzehr, wenn man so möchte. Und dieser sofortige Verzehr von diesen ganzen Produkten kann aber auch nicht wieder eingeholt werden. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Hotelzimmer buche, kann das aber nicht wahrnehmen, ist das Produkt damit verfallen. Ich kann das nicht mal eben schnell noch weitergeben. Die Wahrscheinlichkeit ist verschwindend gering. Aber durch das Yield-Management können wir unsere Besucherströme halt noch steuern, dass wir zum Beispiel an geringen Auslastungstagen auch eine höhere Auslastung erzielen können durch einen dynamischeren Preis und umgekehrt bei hohen Auslastungstagen dort eine Bremse einbauen können, indem wir dort einen höheren Preis anbieten, beziehungsweise dass wir hier eh unseren Soll erreichen an den Tagen. Also Ticketing, Crowdmanagement, ihr seht das, ihr hört das, es ist so unglaublich komplex, dass wir sogar Leute haben, die darüber komplette Diplomarbeiten schreiben. Und das wird unser nächster Gast gleich mal ein bisschen erklären. Denn Miro Gronau, unser Experte aus Funk und Fernsehen, hätte ich jetzt fast gesagt, aber unser Experte aus dem operativen Bereich, wird uns gleich nochmal etwas zum Thema Virtual Queuing erzählen. Was ist Virtual Queuing im Grundsinne? Disney hat das ja eigentlich mit dem Fastpass damals fast perfekt vorgemacht, würde man vermuten und behaupten. Die haben dort ein System etabliert, damit die Leute quasi nicht anstehen müssen, sondern können ihre wartende Zeit woanders verbringen und virtuell wird ein Platz in der Warteschlange freigehalten. Man hat einen separaten Eingang, kann da reinhuschen zu einer festgelegten Zeit und damit kann die Kapazität verteilt werden, beziehungsweise in der Zwischenzeit, während ich dort virtuell anstehe, kann ich mich woanders aufhalten, vielleicht eine andere Attraktion fahren oder kann vielleicht auch was konsumieren in der Zwischenzeit. Und es gibt hier einen tollen YouTube-Beitrag, der wird auch gleich hier noch im Interview erwähnt. Der ist natürlich auch hier im Link einmal in den Shownotes mit verlinkt. Und ich kann euch das wirklich nur empfehlen, schaut euch diesen YouTube-Clip einmal an, der, ich weiß, der ist auch sehr, sehr lang. Das ist die The Troubling History of Disney's Fastpass. Aber da ist so viel Information drin und so viel Mehrwert drin, da muss man einfach mal als Professional, aber auch als Fan einfach mal reingeschaut haben. Aber jetzt ohne große Umschweife zum nächsten Interview und zwar mit Miro Gronau. Wenn wir da über das Thema Ticketing und Virtual Queuing und Fastpässe sprechen und auch die Customer Journey, dann gibt es natürlich auch bestimmte neue Produktvarianten, die wir uns angucken sollten. Aber auch jemanden mal fragen, der sich damit wirklich explizit beschäftigt hat. Und wie der Zufall so will, kennen wir da jemanden, der da sogar eine komplette Arbeit drüber geschrieben hat, eine Diplomarbeit. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wer ist das? Kann ich euch sagen, das ist der Miro Gronau. Hallo Miro.
Hallo zusammen, hi.
Richtig, das war eine Diplomarbeit, ne?
Das war meine Diplomarbeit tatsächlich. Da war ich immer der Held, in meinem Studium, weil ich immer als Projektarbeit die Eröffnung einer neuen Geisterbahn und als Diplomarbeit virtuelles Warten hatte. Also habe ich immer ein bisschen gegen meine anderen BWL-Kollegen angestunken, die sehr seriöse und wichtige Themen als Inhalte hatten.
Aber guck mal, es hat dich zumindest in diesen Podcast gebracht.
Das war immer mein Ziel,
Das,
Stefan.
oh Gott. Jetzt habe ich mir, weißt du, das war jetzt so richtig Phishing for Compliments. Hättest du jetzt was anderes gesagt, hätte ich hier natürlich an der Stelle abgebrochen. Aber Miro, für den unglaublichen Fakt, dass die Leute dich da draußen nicht kennen sollten, magst du dich einmal bitte kurz vorstellen, wer du bist, warum die Freizeitbranche bei dir so wichtig auf dem Teller liegt und warum für dich diese Diplomarbeit über das Thema Virtual Queuing so wichtig war?
Ja, gerne. Also, mein Name ist Miro Gronau, ich bin 46 Jahre alt, tatsächlich seit 96 in dieser Branche unterwegs. Natürlich zwischendurch noch weiter mein Studium verfolgt, aber das hat alles begonnen an der Rezeption im Erlebnishotel El Andalus 1996. Und da habe ich einen Sommerjob gemacht und meine Eltern haben, glaube ich, still und heimlich gehofft, dass ich danach diese Hirngespinste, dass Freizeitparks ein totaler Traum sind, zum Arbeiten hinter mir lasse. Aber es ist genau anders gekommen. Ich fand es einfach großartig und habe dann tatsächlich im Laufe meiner Karriere schon einige schöne Stops in dieser Industrie machen können. Unter anderem natürlich Europa-Park als Erstassistent der Geschäftsführung und auch Parkleiter. Und
War aber auch bei Merlin, war bei dem erfolgreichen Nürburgring-Projekt und viele andere, muss ich fast selber lesen. Und bin jetzt bei Wiegand und verkaufe Wasserrutschen und Sommerrodelbahnen seit 4 Jahren. 4,5. Mein Gott, die
Und
Zeit vergeht.
bevor wir gleich zum Thema Virtual Queuing kommen, an der Stelle vielleicht eine kleine Hörempfehlung. Vor fast genau 2 Jahren haben wir schon mal ein Interview
Ja,
geführt.
total schön.
Da geht es wirklich um deinen kompletten Lebenslauf und deine Station und das Thema Operations, was bei dir ja immer so im Kernfokus auch deiner Arbeit gestanden hat. Kann ich euch da draußen nur empfehlen, hört es euch an. Aber warum heute Virtual Queuing? Warum bist du jetzt für mich der Experte? Nicht nur, weil du eine Diplomarbeit darüber geschrieben hast, sondern du hast dich wahrscheinlich darüber hinaus regelmäßig auch in deinen Positionen mit dem Thema beschäftigt.
Absolut, also das Thema kam wirklich ganz passend auf gegen Ende meines Studiums. Und dann habe ich so gedacht, dass das die Lösung für alles ist und dass das doch absolut genial ist. Disney hat damit begonnen in den 90ern, späten 90ern, und dann kam das immer mehr auf den Tisch. Und dann dachte ich, Mensch, das ist doch absolut klasse, dass man nicht mehr in diesen Warteschlangen stehen muss, sondern sich seinen Platz reservieren kann. Und habe dann immer noch einen guten Kontakt nach dem Praktikum zum Europapark gehabt. Das war, bevor ich dort arbeitete. Und dann habe ich da gefragt, ob die Lust hätten, meine Diplomarbeit zu begleiten, denn Silver Star stand auf dem Plan, also wurde schon gebaut. Und dann haben sie gesagt, Mensch, das Thema hat uns natürlich auch erreicht. Wenn du das für uns analysierst, dann sind wir ganz dankbar. Und ich war im Gegenzug dazu dankbar, sehr tolle Kontakte zu bekommen, nämlich zum Beispiel zu Alton Towers, die das Thema auch früh ausprobiert hatten. Und war auch in Disney Paris und habe da ein ganz tolles Interview führen können zu dem Thema.
Cool. Und da wollen wir dich jetzt heute mal ein bisschen ausfragen, denn
Ja, gerne.
ich glaube, ein so ein Teaser war, glaube ich, auch am Ende unserer Interviewfolge, dass du auch darauf einmal hingewiesen hast, dass diese Arbeit existiert. Ich weiß gar nicht, ob das on record war oder off record. Und du dann auch gesagt hast, ja, da habe ich auch sehr viel zu erzählen. Das
Habe
hatte
ich.
ich mir natürlich, habe ich mir natürlich abgespeichert. Und es geht ja hier um das Thema Kipppunkte. Das heißt, wenn das Erlebnis kippt, wie
Ja.
ein, wie sagt man, ein eutrophierter See, ein Gewässer, was kippt, wenn es wenn es kaputt ist, ist es kaputt und das ganze Ökosystem ist zerstört. Und ich finde, Virtual Queuing und Fastpässe sind ja heute noch viel, viel präsenter, auch durch den Einsatz von Technologien. Wir haben Apps, wir haben Disney Genie Plus, wir haben verschiedenste Methodiken von Skip the Line. Ich kann mich noch daran erinnern, der
Ja.
Moviepark hatte damals von, ich weiß gar nicht mehr, welche Firma das war, diese komischen Tamagotchi-Eier.
Low-Q, ja, hieß die.
Ja, genau.
Ja, mit denen habe ich auch geredet. Oh, da war ich auch. Da war ich sogar in England in der Firma, jetzt wo du
Ja,
sagst.
guck mal, dann haben wir doch direkt die richtigen Nervpunkte hier getroffen. Was ist die Herausforderung mit solchen Themen? Und was kann passieren, wenn man es, naja, wenn man es übertreibt?
Also der Grundsatz ist uns ja allen, denke ich, logisch nachvollziehbar. Das heißt, wir wollen nicht anstehen, wir wollen den Tag optimieren für uns, denn Warteschlangen wird und wurde immer schon als den Nummer eins Negativpunkt eines Freizeitparksbesuchs gesehen. Also die Ursache, ein System zu erfinden, das uns das umgehen lässt, ist ja eigentlich schon mal ganz toll. Ich habe es zu Beginn gesagt, ich dachte dann auch, Mensch, das ist die Lösung aller Probleme. Ich kann ja, wie gesagt, jetzt 3 Stunden drüber reden, aber was einfach ein Riesenfaktor ist, der immer übersehen wird, ist natürlich kann ich die Leute aus den Warteschlangen holen, mit welchen Systemen auch immer. Jedoch wird oft übersehen, dass Warteschlangen eine faktische Kapazität sind in einem Freizeitpark. Man darf also einfach nicht unterschätzen, wie viele Leute da geschluckt werden, weg von den Wegen, weg von den Restaurants, weg von den Shops. Disney hat als erster dann gedacht, das ist ja genau das Schlechte, weil die Leute können in der Zeit nicht shoppen, nicht konsumieren, was im Gegensatz zu vielen anderen Parks darf man sich auch nicht überschätzen als Anlage. Bei Disney, bei den Leuten totale Priorität des Tages ist, auch zu shoppen. Also wir freuen uns in jedem Freizeitunternehmen, wenn die Leute was kaufen, und das ist auch immer ein Spaß, durch die Shops zu gehen. Nur ich denke mal, da sind wir uns alle einig, gerade bei Disney gehört das absolut mit zum Konzept, und das haben wenige Anlagen, die das behaupten können, denke ich, da wo die Gäste schon ankommen und sagen, ich will unbedingt shoppen. Demnach, was machen diese Gäste, die ich aus den Warteschlangen holen? Die machen was anderes, und zwar nicht shoppen und essen unbedingt, sondern die benutzen andere Attraktionen. Und somit muss ich mir als Park bewusst die Frage stellen, wo macht das Sinn? Wo macht das Sinn, Tausende von Leuten? Und das wird so unterschätzt, wenn einfach eine Wildwasserbahn eine Stunde Schlange hat, dann stehen da, je nach Wildwasserbahntyp, stehen da mindestens 1000, wenn nicht 2000 Leute in dieser Schlange. Und das ist eine Bahn. Jetzt hole ich aus der Wildwasserbahn die 2000 Leute auf die Straße und noch aus einer Achterbahn die anderthalb bis 2000 Leute und von mir aus noch aus dem Dark Ride bis zu 3000. Bei Disney ist das durchaus üblich. Die da eine Stunde oder zwei stehen, das hat Disney durchaus ja auch zu bieten im Negativrekord. Und schon ist mein Park einfach knackevoll. Und das ist was, was viele unterschätzen. Und früher konnte man zu Disney oder Parks, die diese Systeme benutzen, gehen und hatte immer einige leere Attraktionen oder Shops, ganz klar, weil die Leute ja in den Warteschlangen standen. Das heißt, ist dein Freizeitpark oder deine Freizeitattraktion capable, also kann die wirklich diese Besucherplusmengen schlucken? Das ist die Riesenfrage, weil wenn diese Frage mit Ja beantwortet werden kann, weil du einfach ein paar Attraktionen hast, die voll sind, aber ganz viel andere Kapazität, die nicht genutzt wird, dann ist das ein Segen. Dann unbedingt machen. Und wir reden. Zum Beispiel im Europapark war ich immer ein Riesengegner und bin da echt stolz drauf, dass mit, jetzt gibt es dort Virtual Line, aber wirklich sehr, sehr vorsichtig und auch nicht käuflich zu erwerben. Ich war da immer sehr gegen, denn das Fazit meiner Diplomarbeit für Silverstar, wie wir alle wissen, ist, hat die Bahn ja kein Virtual Line bekommen. Und das war tatsächlich am Schluss auch meine Empfehlung, weil einfach das System und da gibt es auch noch eine YouTube-Empfehlung für, die werde ich gleich nochmal äußern, aber das System ist an sich gut für Leute, die sich auskennen. Und wer kennt sich aus? Das sind Leute, die meistens mehrfach schon da waren. Das heißt, ich bestrafe mit langer Wartezeit in der Standby-Line, also in der normalen Warteschlange, die an sich die Leute mit virtuellen Pässen vorbeigehen sehen, bestrafe ich eine sehr sensible Zielgruppe, die quasi nur einmal im Leben oder einmal alle 3 Jahre meine Anlage be besucht und die sich einfach nicht so auskennt, wann ich auf welches Knöpfchen drücken muss, um diese Attraktion zu benutzen. Und ja, also im Europapark ist es so, dass tatsächlich ich noch als eine meiner letzten Attraktionen das Voletarium habe mit eröffnen können. Und da ist die Platzierung ja am Haupteingang gewählt worden. Und das hat zum Beispiel eine Entzerrung im Park als Resultat gehabt, dass die Leute halt einfach mittags in einen Bereich gehen, der normalerweise so klassisch als Main Street Eingangsbereich nie gut frequentiert war zur Mittagszeit. Das heißt, wenn man Leute dorthin zieht zur Mittagszeit, dann hat man schon wahnsinnig die Warteschlangen positiv beeinflusst im Park, weil die Leute einfach verteilt sind. Und Voletarium war der erste Versuch dann auch mit einer Virtual Line, denn mir war klar, das war auch mein Konzept und mein Projekt, denn am Haupteingang gelegen, wissen wir alle, was passiert. Morgens rennen alle zu dieser Attraktion und abends, aber mittags ist es dort leer. Und um eben diesen Verteilungsfaktor hinzukriegen, dass die Attraktion auch generell die Leute aufmerksam macht, dass am Haupteingang die große Infrastruktur für Gastro und Shopping besteht und Toiletten und allem anderen. Das war dieser Schlüssel für diese Fastpässe, die ich dort ausgeben lassen habe, weil morgens konnte man ausschließlich nur ziehen für den Mittagszeitraum. Also ich habe das bewusst mit dem Team so gesteuert, dass man nicht jetzt für, wenn ich morgens schnell ziehe, in der 10 Minuten dran bin, sondern ich wurde immer auf den Mittag gelegt. Da, wo ich natürlicherweise weiß, dass keiner zum Haupteingang zurückkehrt normalerweise. Und dann macht das auch wieder sehr viel Sinn.
Ja, jetzt hast du ja schon im Endeffekt gesagt, dass von beiden Seiten aus super viel Arbeit notwendig ist. Einmal von der BetreiberInnenseite, dass man da Ahnung haben muss, man muss planen, man muss auch schon so ein bisschen entgegensteuern dem Guestflow, den man im Idealfall schon irgendwie getrackt hat anhand von Daten, und dann wie bei Voletarium zum Beispiel im Mittagsbereich irgendwie auslasten. Okay, verstehe ich, macht Sinn. Auch die BesucherInnen, die müssen sich ein bisschen vorbereiten. Die müssen wissen, wie es funktioniert. Die sollten informiert werden, dass es sowas gibt. Aber jetzt denke ich mal noch eine Spur weiter zu dem, was ich hier häufig schon immer sehr kritisiere, das Thema Disney World und Orlando
Ja.
mit Genie Plus. Und das ist ja schon, also ja, ich kann es zu einem gewissen Prozentsatz verstehen, dass man da wahrscheinlich durch diese immensen Besuchermassen, das sind ja nicht Besuchergruppen, es sind einfach Massen, die da reinströmen, der Park ist immer bumsevoll.
Ja.
Aber trotzdem musst du mittlerweile einen halb guten Bachelor-Abschluss haben, damit du den Park oder die Parks irgendwie gut besuchen kannst, weil du hast eine App, die dich durch den Park steuert. Dann gibt es einige wenige Attraktionen mit Boardinggruppen. Dann hast du aber immer noch diesen die Upcharge-Möglichkeiten, um trotzdem noch irgendwo schnell reinzukommen. Also, wie viel kann man so einem Besucher zumuten?
Absolut. Und wenn du mich fragst, dann wundert mich, dass das da einfach noch zufriedene Leute rausgehen, weil
Ja.
das meine ich ganz ernst. Das ist einfach nicht normal, was Disney inzwischen gerade in den US-Parks, da sind wir in Europa noch ein klein Stückchen von weg, aber das wird nicht lange dauern, den Leuten zumutet. Und da kommen wir jetzt zum eigentlich nächsten Kapitel. Das heißt natürlich Revenue. Das heißt, mit dem Vorbeimogeln an der Hauptwarteschlange kann man natürlich unfassbar Geld machen. Und das ist ja klar, dass Disney diesen Faktor vermutlich über dem Idealismus stehen hat, der eigentlich mal da war, dass man die Menschen einfach nicht anstehen lässt, obwohl, das habe ich ja auch schon gesagt, es ging natürlich darum, dass das Kapital ist in den Schlangen, der das nicht gerade anders agieren kann. Ja, Disney World ist wirklich der Hammer. Also wer es nicht weiß, also wenn Leute zu mir sagen, yay, Miro, ich fahre nach Disney World, kannst du mir ein paar Tipps kriegen? Dann kriege ich echt fast eine Schnappatmung, weil man kann das gar nicht mehr, wie du richtig sagst, Stefan, unter einer Bachelorarbeit jemandem vermitteln. Und wenn man sich das vorstellt, dass Disney World ganz besonders wichtig als einmaliges Erlebnis im Leben der meisten Amerikaner zählt, dann ist es umso frustrierender. Also für alle, die es nicht wissen, wir brechen das mal runter. Man muss nicht, es hat sich gerade wieder leicht geändert und diesen Oktober wird es wieder eine Neuerung geben zum Thema
Super.
Genie Plus, weil sie rudern wieder dahin zurück, was sie eigentlich mit Genie Plus ändern wollten, zu Fastpass Plus. Und ich kann jedem, der Lust auf dieses Thema hat, nur oberempfehlen, dass auf YouTube gibt es einen Film, der geht, haltet euch fest, 2 Stunden lang. Aber ich bin komplett ausgerastet, weil das so gut beschrieben ist, dass es geht alles darum, the history of Fastpass, also die Geschichte vom Fastpass, wie er entstand, wie er sich entwickelt hat und wo er heute ist. Es ist leider nicht mehr ganz, ganz aktuell. Ich hoffe, dass das drin ist. Ich denke, du packst das mal in die Show Notes. Das ist
Auf jeden
nämlich
Fall.
so sehenswert. Aber für alle, die nicht so viel Zeit dafür haben, in ganz schnell. Also die Intention war, die Leute aus Warteschlangen zu holen, in reservierte Zeiten zu setzen. Das hat dann nicht so geklappt, weil die Leute die Zeiten verpasst haben. Also hat man eine sogenannte Standby-Schlange eingefügt. Das ist die Schlange, wo Leute stehen, falls die Leute zu ihrer reservierten Zeit nicht pünktlich kommen, dann doch fahren können. Klingt gut, bewegt sich aber unfassbar langsam voran. Und dann geht es um dieses Mischverhältnis. Wie viele Leute lasse ich reserviert rein? Wie viele Leute stehen normal ein? Okay, das wissen wir aber alle nicht, wenn wir einen Park wie Disney besuchen. Und das geht schon viel früher los. Einmal muss ich mir heutzutage, das haben wir bei Corona alle gelernt, mein Ticket online vorher bestellen, sonst bezahle ich unfassbar teure Preise. Und selbst beim Vorherbestellen bin ich bei Disney World, komme ich ohne 130 bis 160 Dollar pro Person in keinen Park rein für einen Tag. Und ihr glaubt, wisst ja alle, dass das die meistbesuchten Parks der Welt sind. Also es funktioniert. Dann, wenn ich diese Karte, dieses Ticket habe, musste ich bis vor wenigen Monaten noch meinen Besuchstag vorab reservieren. Trotz gültigen Tickets konnte ich also nicht zu irgendeinem Park hinlaufen und reinlaufen, sondern ich musste eine Reservierung haben. Wer das verpasst hat, stand wirklich trotz gültiger Tageskarten vor der Tür, weil der Park ausverkauft war. Auch interessant, ich möchte nicht in diesem Gästeservice sitzen, ganz ehrlich, weil da hört es lange noch nicht auf. Wenn Sie jetzt denken, der Park macht ja um 9 Uhr auf, da fahre ich dann hin und gehe ein bisschen früher hin, dann ist vielleicht die Chance, die Hauptattraktion heute zu fahren, schon lange vorbei. Denn um Punkt 7 Uhr morgens muss man sich mit seinem Ticket registriert in der aktuellen App, also ich muss alle meine Tickets auch noch in die App laden, mir einen Account machen, muss ich um Punkt 7 Uhr auf der richtigen Seite für die neueste Attraktion in jedem Park eine sogenannte Virtual Line drücken. Da habe ich dann wirklich, und es ist nicht übertrieben, 3 bis 5 Sekunden Zeit, um für heute meinen Platz zu reservieren. Wenn das nicht passiert, weiß ich um 3 nach 7 morgens, 2 Stunden bevor ich in den Park fahre, dass ich heute nicht die Hauptattraktion fahren werde. Und zwar no chance. Also nicht nur vielleicht nicht oder ich kann mich noch anstellen, es gibt keine aktuelle Warteschlange. Hat Disney gemacht, um diese Wahnsinnsanstürme morgens auf die Hauptattraktion auszubremsen und diesen Run zu machen. Nette Idee, nur dass das darin ausartet, dass man sich einen Wecker stellt, um um 7 Uhr eingeloggt und mit stabilem Internet da zu sitzen und wie blöd auf sein Handy zu klicken, um eben diese Hauptattraktion zu erwischen. Dann haben sie gemerkt, dass das so schnell geht und haben gesagt, okay, dann verkaufen wir dieses Ticket auch. Damals $7, heute $15 bis $25, nur für die Fahrt. Plus ein Drittel selbstverständlich pro Person. Und das verlangsamt den Prozess der Kaufpässe allerdings auch nur um wenige Minuten. Also 10 Minuten nach 7 ist alles weg, einschließlich der Kaufdinger. Jetzt haben sie das versucht wieder zu retten und es gibt eine zweite Chance um 13 Uhr. Also wer das verpasst hat, da kann das Gästeservice wenigstens sagen, locken Sie sich ein. Das ist immerhin geändert worden. Um 1 Uhr gibt es das gleiche. Aber wer glaubt, dass das entspannter wird? Nein. Und wenn man dann das geschafft hat, um 7 Uhr draufzudrücken, um dann ein Ticket zu bekommen für 21:30 Uhr, um mit der neuen Wildwasserbahn zu fahren. Ja, das passiert und ich weiß nicht, wie Familien mit Kindern das dann handeln. Dann steht man um 21:30 Uhr einfach immer noch in einer mindestens halbe Stunde bis 40 Minuten langen Schlange mit Tausenden von Leuten, die alle um heute Morgen 7 Uhr auf diesen Knopf gedrückt haben. Das ist unfassbar. Und das Interessante ist, ich rede jetzt schon eine Viertelstunde, das ist noch nicht mal der ganze Deal. Das ist nur die Hauptattraktion in jedem Park. Möchte ich andere Warteschlangen in diesem Park überschlagen, dann muss ich mir nochmal, es wurde uns damals versprochen für maximal $10, inzwischen kostet es $30 pro Person. Genie Plus kaufen, auch in der App. Am liebsten nachts um 12, denn falls ein sehr voller Tag kommt und dann kann Genie Plus ausverkauft sein. Also, wir haben jetzt also einen Tag, wo wir dieses Warteschlangenkonzept ausverkauft sehen. Um 7 Uhr haben wir nicht geschafft, diese Hauptattraktion zu buchen. Und vielleicht stehen wir eh vor dem Eingang und kommen nicht rein, weil wir keinen Parkpass reserviert hatten. Wer soll das wissen? Jetzt kommen wir aber rein und das Schöne ist, man kauft für $30 dieses Genie Plus, hat dann eine App, weiterhin die gleiche App, wo man dann also Tickets für diese Attraktion reservieren kann auf Uhrzeiten, die man nicht bestimmen kann. Das finde ich auch voll schön. Man muss also nehmen, was als nächstes da ist. Und man kann jede Attraktion nur einmal am Tag buchen. Und bis man die nächste buchen kann, müssen 2 Stunden vergehen. Oder ich muss gefahren sein in der Zeit. Also, das verspricht inzwischen Disney öffentlich, dass das nur mit 2 Attraktionen am Tag klappt. So ein richtiger Pro, wenn man sich da reinfuchst und alle Tricks kennt, schafft man auch 10 Attraktionen. Aber eine normale Familie hat da einfach keine Chance. Auch das, wenn man ab 7 Uhr kann man auch das machen mit der ersten Attraktion. Wenn man das nicht tut und man geht wieder um 10 oder um 9 in den Park, dann hat man meistens erst eine Chance, ungefähr ab 14 Uhr die nächste Attraktion zu buchen, weil das derart schnell geht. Und da sind wir immer noch nicht am Ende. 60 Tage vor Besuch kann ich meine Restaurants buchen. Und wenn ihr meint, ihr könnt euch irgendwo zum Essen hinsetzen, vergesst es, weil alle Leute um fucking 60 Tage vorher ihren Tisch reserviert haben. Und man hat nur eine Chance, und das sind alles Insider-Tipps, 24 Stunden vor seinem zukünftigen Essenstermin kann man ganz schnell online gehen, weil dann stornieren alle Leute, um keine Stornierungsgebühr zu bezahlen, wenn man nicht auftritt, weil sonst werden einem gnadenlos $20 oder so abgezogen, wenn man
Auch
nicht
noch.
kommt. Wo ich nicht wissen will, wie vielen Leuten das passiert, wenn man einfach 3 Monate vorher den Tisch auf 14 Uhr reserviert. Und jetzt stellt euch vor, das clasht natürlich mit den Zeiten, wo man Mickey gebucht hat, wo man eigentlich die Wildwasserbahn um 21:30 Uhr fahren will und das dann natürlich die ganz normalen Dinge, wie dass die Kinder auch keinen Bock mehr haben, man Sonnenstich hat oder Durst hat oder so, dazukommen. Deswegen ist es mir ein totales Rätsel, wie die Leute das tatsächlich entspannt hinbekommen. Und Ich weiß, ich rede mich hier in Rage. Du merkst es, ich könnte 2 Stunden drüber
Ja.
reden. Wenn ich normal essen will, dann brauche ich wieder diese mobile App, weil ich kann mir im Mobile Ordering meine Pommes bestellen. Und da gibt es das auch, dass man manchmal morgens erst für nachmittags bestellen kann, weil so viel. Die Leute verstehen das System und die nutzen es. Und jetzt bist du quasi der, der das auch nutzen muss, sonst hast du komplett verloren in dem System. Und
Das ist so
das.
absurd. Das
Ich
ist
weiß
so.
nicht, wie eine Familie, und wir reden davon, wenn man das jetzt nicht nutzt, dann reden wir von Wartezeiten, die 2 Stunden übersteigen an den Attraktionen. Also, und das ist kein Scherz. Ich habe neulich an einer Attraktion, letztes Jahr, weil ich nicht mehr diesen Pass gekriegt habe, habe ich 2 Stunden 20 da gestanden. Alle anderen Attraktionen habe ich mit dem Pass geschafft zu buchen, was sicherlich kein anderer Mensch geschafft hat, der mit mir da war. Und also hatte ich einmal am Tag 2 Stunden 20, aber die anderen hatten nur Warteschlangen jenseits der 2 Stunden. Und dann denke ich mir, für den Preis? Für den, wo sind wir denn? Also,
Du bist ja auch viel als Professional unterwegs, du guckst dir viele Parks an. Du bist aber auch ein großer Fan, sonst hättest du dich ja nicht in Rage gesprochen über so ein Thema. Der liegt das am Herzen. Siehst du, dass
absolut.
andere Freizeitattraktionen das auch so krass haben wie Orlando oder halt auch langsam vielleicht in eine falsche Richtung abbiegen, wo du sagst, ja, die haben sich vielleicht auch gedacht, das wäre toll und laufen aber eigentlich gerade gegen die Wand?
Absolut. Und ich kann dafür vor nur warnen. Die Tatsache, dass das viel Geld macht und die Hersteller von den Systemen loben natürlich die Vorteile. Ich glaube, niemand, der die Pässe in der Hand hat und nicht ansteht oder nur eine halbe Stunde statt 2 Stunden ist, würde etwas Negatives zu diesem System sagen. Ich kann das Ganze so richtig sporten. Ich habe da den besten Tag meines Lebens, weil ich halt so viele Dinge fahre, wie ich es nie geschafft hätte, wenn der Park das System nicht hätte. Nur das kann ja nicht das Endergebnis sein. Weil was ich auch noch vergessen habe, ist prinzipiell, dass du ja auch noch Shows sehen möchtest, die zu gewissen Zeiten beginnen, Paraden, Feuerwerke und so weiter, die du ja noch koordinieren musst. Und für mich, ich kann das nur zusammenfassen, für mich ist das der Ultrastress, weil ich das natürlich alles sehen möchte. Und ich bin an so einem Tag einfach nur am Handy und nur on fire und habe irgendwie auch 2 Powerbanks mit, damit mir bloß das Handy nicht abhaut, weil sonst bin ich da ja komplett verloren. Und dann ist es sicherlich so, dass nicht jede Familie diese Optimierungspanik hat, wie ich das habe, und freut sich, wenn sie Mickey Mouse, das Schloss oder ähnliche Sachen sehen. Aber ich kann einfach nur, auch Disney unterstelle ich, dass sie mit vielen Dingen wirklich einfach eine Lösung wollten und diese Lösung ihnen einfach förmlich um die Ohren fliegt. Und das ist sowas, was ich als Learning absolut mitgeben möchte. Habe ich zu Beginn gesagt, ich verteufel nicht prinzipiell Systeme, die einen in eine virtuelle Warteschlange verbannen. Ich verteufle nur, wenn jemand nicht drüber nachdenkt, was dann passiert. Das heißt, bin ich weit weg, ich verpasse natürlich diesen Zeitpunkt, ich setze auch also die Mitarbeiter unter eine enorme Situationen, die das natürlich einfach rechtfertigen und erklären müssen, weil ich möchte nicht hören, was die zu einer Familie sagen, die, was weiß ich, um die halbe Welt geflogen ist, um Star Wars Land zu sehen und denen dann zu sagen, ach so, nee, heute sehen sie das nicht mehr, ne?
Ja,
Also.
das finde ich halt so der Punkt, der mich am meisten an Orlando stört und ich auch einfach hader, mir jetzt in naher Zukunft zu überlegen, da überhaupt hinzufahren,
Verstehe ich.
fliegen, weil ich mir denke, das ist eigentlich gar nicht so wie beim Thema Kreuzfahrten, auch ein Reizthema hier im Podcast. Ich weiß, es tut mir leid, aber das ist so ein Thema, wo ich mir denke, da bin ich nicht die Zielgruppe, da bin ich dann raus. Und ich finde deinen Einsatz gerade ganz gut. Aber das ist jetzt genau der Punkt, worauf ich nochmal anschließen wollte, weil du hast es auch schon ein paar Mal mit erwähnt, Gästeservice, da gibt es dann viel zu handeln. Man muss das von vornherein auch einspielen und einstielen, damit das überhaupt funktioniert, so wie man sich es vielleicht ursprünglich gedacht hat. Was für Herausforderungen siehst du dann noch im Bereich Operations, aber auch so bei den Mitarbeitenden, wenn man solche Systeme implementiert? Und was ist so der Punkt, wo du sagst, yo, das ist ein absoluter Red Flag jetzt an der Stelle?
Wenn man so ein System sich dafür entscheidet, dann, wie gesagt, es kommt mit vielen Dingen. Erstmal aus Gästesicht die Psychologie unbedingt kommunizieren. Also ich denke mal, jeder muss wissen, dass er die Chance hätte. Und das ist was man viel als Customer Journey vorweg schon machen kann mit dem Ticketkauf und. Wenn man sich dazu entschließt, das gratis zu machen oder, wie gesagt, kaufen. Ich finde es so ein schweres Thema. Es ist einfach so komplex, dass man bitte, bitte, bitte das nicht kurzzeitig überlegt machen darf, wie mit Zeitslots. Da haben jetzt viele durch Corona, denke ich, auch gelernt, unbedingt Puffer einplanen, Alternativen einplanen. Was mache ich mit Leuten, die die Zeiten nicht kriegen und, und. Also bitte da sensibel und Verständnis gegenüber den Leuten, die das System nicht verstehen, denn das ist nicht einfach. Und jetzt denkt nicht dran, naja, wenn dann irgendjemand kommt und dann große Augen macht, dann gebe ich dem halt einen anderen Pass. Das haben die Leute auch ganz schnell raus. Also das ist auch nicht die Lösung. Und ihr merkt, man kommt von einer Lösung zum nächsten Problem und zur nächsten Lösung des Problems. Und so dreht sich das dann irgendwann im Kreis. Von daher echt aufpassen. Und vor allen Dingen einmal Schritt eins, die Warteschlangen unbedingt voneinander trennen. Man darf einfach als normal anstehender Gast nicht ständig sehen, dass andere Leute vor dürfen. Das ist schon mal die Psychologie-Basis Nummer eins. Das ist nämlich ganz frustrierend, selbst wenn man weiß, dass es so ist. Das schon mal trennen. Dann die Toleranzen abklären. Wie tolerant bin ich? Wie lasse ich die Leute fahren? Was mache ich, wenn die Bahn steht? Was die meisten machen, und da ist man auch Opfer des Systems, lassen alle vor, die einen Fastpass hatten, und dann stehen die Leute in der normalen Schlange fast komplett still. Und ich sage immer jedem, der so ein System irgendwie favorisiert, bitte geh einmal in einen Park, der das hat, und stell dich in die normale Linie ohne das Vordrängelsystem, und dann reden wir wieder. Wenn das dann okay für dich war, kauf es und mach es in deinem Park. Weil ich habe erfolgreich so viele Firmen von der Doorstep verjagt im Europapark, die immer gesagt haben, mach das doch, mach das doch. Und ich sehe, dass Europapark das sicherlich auch machen wird, one day, und jetzt ja auch Virtual Line hat und sehr sensibel damit umgeht, wo ich sehr dankbar drum bin. Sensibel heißt, dass nur wenige Leute das überhaupt ergattern können. Und dann ist wieder doch die Frage, warum macht man es dann, wenn es doch nur wenige Leute bekommen, weil dann macht das Marketing schon wieder kaum Sinn. Und wenn man in einer Warteschlange gestanden hat, die sich schnell bewegt, dann macht das tatsächlich für alle noch mehr Sinn. Und wie gesagt, ich verteufel es nicht, weil es gibt Anlagen, die haben gewisse Überkapazitäten, die haben Verteilungsprobleme, weil das Layout des Parks schwierig ist. Dann nutzt es aktiv und verteilt die Leute. Aber überlegt es euch gut, weil es ist nicht so einfach, wie es am Anfang klingen mag.
Und da sieht man mal, dass diese Komplexität, die wir bei so einem Virtual Queuing System haben, noch viel tiefer gehend ist, als wir uns das eigentlich vorstellen. Allein die ganzen Berechnungen, die ganzen organisatorischen Punkte dabei, das Implementieren, das Testen, das Verkaufen. Also da sind so viele Leute nachher am Ende des Tages wieder mit involviert, dass man sich wirklich überlegen muss, macht das bei mir eigentlich Sinn? Oder nicht. Und am Ende des Tages, klar, ist es immer eine wirtschaftliche Entscheidung, aber ist es auch immer eine Entscheidung, die unserer Guest Experience gerecht wird. Eine Entscheidung, die unsere Guest Experience vielleicht sogar steigern könnte. Das ist so die wichtigste Frage, die ich mir hier so herausnehme. Und wir haben diese Ticketing- und Queue-Jumping-Systematiken jetzt einmal durchdacht. Wir werden uns final in der vierten Folge aber nochmal genauer anschauen, was für positive Möglichkeiten wir eigentlich haben, wenn wir so ein System etabliert haben und etwas geht schief oder wenn wir im Bereich des Ticketings auch nochmal Nachbesserungen vollziehen müssen. Das war die zweite Folge vom EAP-Special. Ein riesengroßes Dankeschön gilt wie immer natürlich dem Team der Euro Amusement Professional, euer Fachmagazin für die internationale Freizeitbranche da draußen. Wenn ihr mehr lesen und wissen wollt über das Magazin, schaut doch mal auf der Webseite vorbei. Dort findet ihr auch nämlich das Online-Magazin. Alle Links und weiteren Informationen wie immer natürlich in den Shownotes. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut!